Kisser 21. Was ist ein
Warum
Kisser?
Warum haben die in den Mangas eigentlich immer so große Augen?
Uke, was ist Nils, ein Manga?
Wie lange liest man eigentlich an so einem
Uke,
Manga?
Uke, was ist ein Uke?
Was ist denn ein Seme?
Uke, kommen alle Mangas aus Japan? Uke, wie lange zeichnet man
Nils,
denn einen
ich Manga? Habe gerade versucht, einen Manga zu lesen und der fing einfach hinten an.
Uke, kann Wieso man das mit Mangas denn? Reich werden? Ich bin Nils.
Und ich bin Uke.
Und ihr hört Kisser 21. Mit Uke.
Und Nils.
Und seinem Uke.
Und dessen Nils.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Nils Uke. Mir gegenüber sitzt der fantastische Uke Bossel.
Hallo!
Uke, wie du mich gerade anguckst. Man muss dazu wissen, Uke ist kein großer Kaffeetrinker. Uke hat aber jetzt gerade einen Kaffee getrunken. Und ihm platzen gerade die Augäpfel aus dem Schädel. Du bist aufgeregt, ne?
Ich bin ein bisschen, also es fährt gerade hoch. Ja, aber es kommt auch noch ein bisschen was.
Das kann nur Gutes bedeuten. So wie auch unser heutiger Gast, denn wir haben eine ganz tolle Frau bei uns im Podcast zu Gast. Mina Dietzel, auch bekannt als Edencraft und eine der wahrscheinlich wichtigsten, größten und ich würde sagen besten Cosplayerinnen Deutschlands. Hallo Mina. Schön, dass du da bist. Jetzt ist ja das Konzept dieser Sendung, dass Uke und ich zwei Vollidioten sind, die keine Ahnung haben. Also wir haben natürlich wir kennen es ein bisschen mit Comics aus, aber wir haben eben von dieser ganzen...
Das ist das Konzept.
Ja, ach, das wusstest du noch nicht, oder was?
Zwei Vollidioten haben keine Ahnung.
Mir wurde gesagt, du bist als Experte hier eingeladen.
Das ist auf jeden Fall auch ein guter Titel für diesen Podcast.
Ja, das stimmt.
Zwei Vollidioten haben keine Ahnung. Hallo.
Ich habe gerade einen Kaffee getrunken, wo bin ich?
Nur ist es so, dass wir beide keine Ahnung, also kennen quasi die Szene nicht so gut und wollen aber alles darüber wissen und erfahren. Deswegen ist es toll, dass du heute hier bist, weil dieser Bereich Cosplay, der ist auch mit anderen Gesprächspartnern immer wieder aufgekommen und manche kennen sich da ein bisschen aus, manche weniger, aber da bist du natürlich eine absolute Koryphäe und Expertin und kannst uns alles darüber erzählen. Deswegen fangen wir quasi ganz von vorne und völlig basic an. Mhm. Wie ist es passiert, dass du Cosplayerin geworden bist?
Puh. Ja, ich wusste gar nicht, dass es Cosplay gibt, bis ich 17 Jahre alt wurde. Und für mich war das halt immer so selbstverständlich, dass ich das nur an Karneval und Halloween durchziehe und habe mich auch jedes Mal super darauf gefreut. Und dann kam eine Freundin zu mir an und meinte, hey, komm doch mal mit zum Japantag. Und ich so, was ist ein Japantag? Ja, und der Japantag ist tatsächlich für die meisten so die Einstiegsdroge. Hm. Und war super. Ich kam da hin, erstmal in so einem total einfachen Kostüm, so über Nacht zusammengeklebt und gezimmert, wie man es früher halt noch gemacht hat, wo es die ganzen fancy Materialien noch nicht gab. Und ich habe das gesehen und da rannten sie alle rum. Wirklich alle einfach aus Dragon Ball, aus Sailor Moon, aus allen Genres und was man sich vorstellen kann. Es war der Wahnsinn. Ja, und so bin ich dann daran geraten, an meine Sucht.
Über die Liebe zu Kostümen, gar nicht so sehr über die Liebe zu diesen Figuren, die du gerade genannt hast, Sailor Moon, Dragon Ball oder so, oder gab es da auch schon eine Affinität?
Ich würde sagen, im Zusammenspiel doch. Also ich habe halt immer so geguckt, was sind meine Lieblingsfiguren und habe dann halt zu Karneval die auch so umgesetzt, ne? Also damals wusste ich allerdings noch nicht, dass ich mal nähen mögen würde. Ich habe Basteln und Nähen ist was immer gehasst und dachte, boah, wenn du sowas kaufen könntest. Ja, und dann war das ganz genial, meinte damals meine beste Freundin, so die guckte mich an und die sagte so, nee, kannst du nicht. Und das ist bei mir immer so ein Trigger, kannst du nicht. Ja. Und dann habe ich die Nähmaschine von meiner Mutter genommen, losgelegt und habe direkt erstmal ein Kleid genäht aus dem Computerspiel. 60 Meter Stoff, Halleluja. Hab's durchgezogen, indem ich mich an einen Wettbewerb angemeldet habe, weil ich wusste, boah, dann kannst du nicht kneifen. Und ja, seitdem stecke ich da so richtig drin.
Der Japantag ist, glaube ich, in Düsseldorf immer, ne?
Ja, genau.
So eine Veranstaltung, genau. Wo quasi so die japanische, in Düsseldorf gibt es ja wahrscheinlich die größte deutsche
riesengroße japanische Community.
Genau. Mhm. Ja. Und da nur für die Leute, die es nicht wissen, da geht's ab. Na, und dann hast du darüber quasi die Liebe dazu gefunden, aber jetzt ist es ja eins sozusagen, Cosplay schön zu finden, interessant zu finden und sich für eine Convention irgendwie ein Kostüm zu basteln. Und was anderes ist es ja, wo du heute bist, also dass du quasi das auf einem sehr hohen professionellen Niveau machst, dass du in Juries sitzt, dass du auch Anfertigungen machst und so weiter und so fort. Erklär mal, wo, also gab es irgendwo so einen Punkt, wo das so gekippt ist, wo du gesagt hast, also plötzlich haben mich 30 Leute gefragt, kannst du mir nicht auch mal was nähen oder so, wo ich gedacht habe, da könnte man ein Business draus machen oder so. Also wo war dieser Punkt, wo du gemerkt hast, das ist jetzt nicht mehr nur ein Hobby?
Also ich habe ja 2015 so richtig angefangen mit Kostümen und war innerhalb von 2 Monaten das Werbegesicht von einer Firma und also es kam bei mir so von jetzt auf gleich. Also das hat mich total übermannt, muss ich sagen. Und ich habe mir selber diesen Druck gemacht, dass ich für mich sehr viele Kostüme mache und auch für jeden Tag und jede Convention immer Neues und habe dann so im Jahr zwischen 20 und 30 Kostüme selbst gemacht und am besten auch sehr aufwendig, so 3 Stunden Schlaf, Luxus. Und dadurch kam das dann mit. Also ich kann gar nicht sagen, wo war der Punkt. Was ich sagen kann, ist, ich bin jetzt seit 3 Jahren professioneller Flügelbauer für Fantasy-Arts und sowas und mache das auch für Bands und
also,
arbeite.
Also Feen,
nicht das
Flügel,
Instrument,
nicht das Klavier.
Das ist klar,
genau, ja, ja.
Ja.
Und da fing das tatsächlich vor einem Jahr an, dass von heute auf morgen, als sie das gesehen haben, ich so viele Anfragen bekommen habe für Kostüme und auch für diese Flügel, dass ich davon leben konnte.
Ach, ne? Das ist ja krass.
Also das war letztes Jahr, Anfang letzten Jahres.
Das aber das war, ist ja a dream krass. Comes true sozusagen.
Ja, richtig, richtig. Also war auch sehr schön.
Ja. Ist ja abgefahren, Uwe. Können wir beide nicht auch in der Flügelbau? Ja,
man muss,
natürlich Flügel sind weg.
Man muss eine Nische haben, die viele Leute wollen und die trotzdem wenig Leute machen. Ne? Das ist der Trick.
Ja.
Podcasts oder so.
Ja, versuch mal.
Podcast ist eine gute Idee, macht eigentlich keiner.
Was mich nach wie vor eben so fasziniert, ist diese Verbindung zwischen...
Okay, ganz kurz, halt dir doch das Mikrofon in den Mund, dann hören wir dich auch. Du hältst dir das hier so irgendwo an die Backe oder so.
Stimmt das. Hat er recht? Sie schüttelt mit dem Kopf, du hast überhaupt nicht recht.
Sie hat so gemacht, ja, er hat recht, aber ich will es dir nicht so direkt sagen, damit du nicht beleidigt bist. Das bedeutet der Kopfschütteln.
Hat bei ihr geklappt, bei dir jetzt nicht so. Gut, also die Frage, die also was ich eben relativ interessant finde, ist die Verknüpfung eben, darauf wollte ich mit meiner Frage vorhin auch schon so ein bisschen raus, die Verknüpfung zwischen dieser Manga-Japan-Thematik mit dem Cosplay, weil aus irgendeinem Grund kommt das da ja, es kommt ja immer sehr zusammen. Obwohl ja eigentlich Cosplay, also die Lust am sich verkleiden oder das Darstellen von irgendwelchen lustigen Charakteren, hätte ja auch passieren können 80er Jahre mit den Superhelden oder sowas, also den amerikanischen.
Nee, bei mir lag es tatsächlich durch Manga-Anime. Mhm.
Das glaube ich aber, man verbindet das beides automatisch so.
Das war auch früher so. Also wenn man früher zum Japan-Tag gegangen ist und man hat sich getraut, Superman zu tragen. Oh. Das ist ja kein Cosplay.
Echt?
Nein. Also früher gab es da richtig krasse Regeln. Mittlerweile ist die Community...
Was waren das für Regeln? Du durftest nur japanische Charaktere spielen?
Früher
oder?
Früher hieß es, Cosplay ist halt kommt aus Japan, darf auch nur japanisch betrieben werden und so weiter und so
das
fort.
Das kommt auch aus Japan?
Genau, das ist so, ja.
Das war mir zum Beispiel nämlich nicht klar.
Obwohl, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Es gibt ein Star Trek-Treffen in den USA von 1900, schlag mich tot. Ich weiß jetzt nicht, ob das früher stattfand. Auf jeden Fall Manga, Anime kommen daher und die Kultur ist da ja auch... wahnsinnig fortgeschritten. Da hängen wir ja noch hinterher.
Ja, die Trackies und die Tracker, die haben sich natürlich immer so angezogen, wie auf
ja,
der
genau,
Dings.
Ja, genau. Und deswegen ist da immer so ein Hin und Her, wo war es zuerst? Ist ja eigentlich wurscht.
Ja.
2012 gab es so diesen Umschwung von Subkultur zur Popkultur im Cosplay und seitdem werden die Regeln immer lockerer. Die Definitionen sind nicht mehr so krass, aber damals war das so, du kommst aus dem Marvel-Film, das ist kein Cosplay, du darfst hier nicht rein.
Ach was.
Mhm, doch.
Aber es ist interessant, dass du das so zeitlich so genau benennen kannst. Gibt es irgendeinen Grund dafür, dass das 2012, kann man das irgendwas festmachen, warum das...
Ja, der Maya-Kalender war da zu Ende. Das ist bestimmt.
Ah, genau. Nee, da fing das an. Also deutschen größten Cosplayer sind ja Yaya Han und Kamui Cosplay. Die sind der absolute Wahnsinn. Die haben die Szene auch sehr stark geprägt. Also Yaya Han ist nach Kanada ausgewandert und hat dort ihre eigene... Schnittmusterfirma, die hat Merchandise, alles Mögliche, also die zieht das wahnsinnig groß auf. Und da fing das so an mit Warbler, dass so extra Materialien in die Szene gekommen sind und also es hat sich da unglaublich viel gewandelt und immer mehr Veranstalter haben auch gerochen, dass man damit Geld machen kann, Merchandise ist explodiert, also da 2012 war der Umschwung.
Sehr interessant, ne? Bin ich nie drauf gekommen, aber es macht natürlich total Sinn, dass so große Cosplayer Schnittmuster verkaufen.
Ja.
So wie bei Instagram, dass man die Presets kriegt. Egal. Gesichtsausdrücke immer.
Vielleicht brauchst du noch einen Kaffee.
Ich finde es immer so eher so, also dass die ihre eigenen Schnittmuster verkaufen, finde ich jetzt gar nicht so unlogisch, aber es ist ja schon so dieser Ethos, dass man seine Sachen selber machen muss, ne?
Auch nicht mehr, nein. War früher auch so, aber mittlerweile ist das auch in Ordnung. Also ich habe auch eine Freundin, die macht gar nichts selber, die kauft nur, die hat auch eine wahnsinnig starke Community. Aber das ist dann halt so was anderes. Ich sag mal, damit sitzt man dann hinterher nicht in der Jury oder so. Da ist man dann eher so der Influencer und hat andere Bereiche. Also Cosplay beinhaltet mittlerweile ja auch so viele unterschiedliche Bereiche. Ich mache mal Werbung für Kleiner Pixel. Die macht, die kauft die Kostüme nur, die lässt sich die Perücken machen, sie macht nur das Make-up. Sie sieht wahnsinnig gut aus, 1:1 wie aus Manga, Anime, whatever. Die kann das. Sie macht aber nur das Make-up selber. Sie hat auch eine wahnsinnige Fangemeinde von mehreren Tausend, ne?
Ich finde es faszinierend genug. Ich meine, du sagst, das ist jetzt Popkultur. Irgendwann passiert ja sowas mal. Subkultur wird zur Popkultur. Dass man die Dinger überhaupt kaufen kann.
Ja.
Also, dass man sich so ein Kostüm kaufen kann und sowas sehr.
Auch in guter Qualität mittlerweile, ne?
Sowas sehr Spezielles.
Nicht mehr so eBay, sondern ist mittlerweile wow.
Ja, weil die Dinger sind ja nur auch, ich meine, es gibt ja tausende von Charakteren. Gibt's dann so beliebtere, die unbedingt gerade jetzt gespielt werden müssen oder wenn ich sowas ganz Obskures haben will?
Da hängen auch tatsächlich so, also immer was Neues, ne? Da, wenn was Neues rauskommt, ich sag mal, die ganzen riesigen Cosplayer stürzen sich sofort darauf und machen das und es machen alle nach. Also von My Hero Academia sind gerade ein paar rausgekommen. Was ein Dauerbrenner ist seit ein paar Jahren, ist Naruto. Kann ich verstehen, liebe ich auch, mache ich auch immer gerne. Hab mir sogar ein Pyjama geholt davon. Und ja, Sailor Moon ist auch tatsächlich immer ein Dauerbrenner. Also so diese ganzen Klassik-Sachen, aber auch kann ich gar nicht mehr sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist so wahnsinnig explodiert. Es gibt so vieles momentan.
Werden eigentlich mehr Manga-Charaktere oder mehr Anime-Charaktere? Also was, wo ist sozusagen die Hauptmotivation der Leute, die sich Kostüme machen? Ist das, weil die ein Anime geguckt haben oder weil die eher so ein Comic zum Leben erwecken wollen?
Die meisten Anime basieren ja auf dem Manga, ne? Deswegen ist das ganz, ganz schwer zu sagen. Kommt auch auf die Convention an. Ich würde jetzt sagen, im Februar war ich auf der Epicon. Und da würde ich tatsächlich sagen, die waren sehr Anime. Doch, also liegt wahrscheinlich auch daran, dass Netflix mittlerweile sämtliches anbietet und die Jüngeren zuhauf das dann auch gucken, statt zu lesen. Ne? So, ich sag mal, meine Generation, ich bin ja jetzt auch einen Tacken älter, wir sind noch mehr so auf Manga fixierter. Also zumindest, wenn ich so Leute besuche, ich habe sehr viele Freunde, die sind Anfang 20, ich habe auch sehr viele, die sind zwischen 30 und 50, die haben noch so diese ganzen Regale im Wohnzimmer, im Flur, überall stehen. Man fühlt sich wie in einer Bücherei. Ja. Und bei den Jüngeren, wenn ich da bin, die haben so 1, 2 und dann kommen die ganzen DVD-Sammlungen und dann alles andere ist Streaming.
Und was war so das aufwendigste Kostüm, das du jemals für dich gemacht hast?
Das aufwendigste? Ich würde sagen, mein Drenai war das aufwendigste. Wobei ich jetzt gerade an einem sitze, das hat elektronische Flügel, einen elektronischen Schwanz, aber da das noch nicht fertig ist, würde ich sagen, der Drenai, das war ziemlich am Anfang. Da habe ich ein Bild gesehen und hier sagte wieder meine Freundin, kannst du nicht, ist so alles klar. Sitze ich sofort dran. Da hatte ich halt komplettes Bodypaint gehabt. Da konnte ich auch nicht mit dem Suit mogeln oder so, weil überall freie Stellen waren zwischendurch. Eine quasi schwebende Rüstung. Ich konnte nirgendwo die Rüstungsteile irgendwo befestigen, wo man es nicht sieht, weil da war dann an den Stellen halt nichts. Ja. Also habe ich mich morgens hingestellt, um 4 Uhr habe ein Bodypaint angefangen. Meine Nachbarin, strenggläubig, Russin, kam raus, sieht mich, schreit erstmal Diablo, weil ich schon meine Hörner auf hatte, rannte wieder weg. Künstliche Zähne hatte ich dort, eine Perücke, künstliche Fingernägel, es war nichts echt, ne? Krass. Fluoreszierende Linsen und ja, diese Rüstung, die hatte LEDs drin, sehr viele feine Details, ich hatte einen Schweif hinten und ich würde sagen, da war alles. Also das fand ich auch schön. Ich musste nähen, craften, da war alles dabei.
Ja. Wow.
Das ist so ein Ding, was du aber komplett selber gebastelt hast.
Ja, ja, klar.
Auch diese LEDs und sowas. Und das muss man sich dann ja selber beibringen. Vermutlich, weil das gibt es ja keine Cosplay-Studiengänge oder sowas.
Nee, aber mittlerweile gibt es von der Kamui, die ich gerade schon mal erwähnt habe, die schreibt zu allem so Kurzbücher und da sind dann Tutorials drin, wie man was umsetzen kann. Muss man natürlich dann immer auf sich selbst und auf seine Kostüme anpassen. Aber ich sag mal, die heutige Generation, die jetzt anfängt, die kriegt alles vorgekaut. Also wer jetzt Bock hat dazu, der muss sich nicht mal lange hinsetzen. Es gibt Tutorials bei YouTube, es gibt unfassbar viele Bücher. Wie nähe ich, wie mache ich, wie alles. Und Kinpatsu zum Beispiel stellt auch im Monat bestimmt 5, 6 Tutorials zu den beliebtesten Kostümen zusammen und stellt auch ihre für ein paar Euro ihre Kostüme, Schnittmuster einfach so zur Verfügung.
Und der Spaß an der Sache für dich ist der, Also ich stelle mir jetzt verschiedene Spaßquellen vor. Mhm. Einmal, guck mal, was ich Geiles gemacht habe. Schau ich das mal an und so ein bisschen, ne, also seine Craft und so weiter zeigen. Oder sein Skill mit dem Basteln.
Ja.
Oder die Tatsache, dass man einen Charakter schlüpfen kann, dass man so eine andere Rolle annimmt, wie beim Karneval vielleicht, irgendwie sowas. Was ist da für dich der Spaß, wenn du in so eine Sache schlüpfst?
Ich wollte ursprünglich immer Modedesign studieren und habe dann festgestellt, als ich mich mit Schneidern unterhalten hatte, dass die, ich hörte immer nur, nein, das kann man so nicht machen. Nein, man muss das so machen. So. Und da dachte ich mir so, ist doch völliger Bullshit, Entschuldigung. Aber ist halt so, man sieht das ja an Cosplay, dass wirklich alles möglich ist, ne? Und man muss sich da nicht an Regeln halten. Also ich habe meine Schuppenrüstung aus Nussschalen gebaut und das sieht halt aus wie Drachenschuppen. Ne, war aber im Prinzip Abfall, der nicht schimmelt, wohlgemerkt.
Bio ist für mich Abfall.
Genau, Bio ist für mich Abfall. Nee, also ich finde das halt, ich gucke mir diese Tutorials tatsächlich auch gar nicht an und habe auch diese Bücher nicht. Ich finde es aber klasse, dass es die für Anfänger oder auch für Leute, die da nicht so den Spaß haben, die es einfach nur tragen wollen, dass es das gibt. Bei mir ist der Spaß daran, ich sehe, dass es etwas gibt. Ich sehe, es ist aufwendig. Ich habe keinen Plan, wie ich das umsetzen soll und ich tue es einfach. Und dann hinterher, das dann zu tragen, ist dann echt schön. Ja, ich schlüpfe auch manchmal in die Rollen. Macht auch echt Spaß, aber so auf Dauer. Man sieht auch wirklich, ich trage meine Kostüme einmal und dann auf den Söller damit.
Echt?
Ja, ist so. Ist so eine Freundin von mir, freut sich, die kriegt die.
Ja, aber du wertest die dann schon aus, du machst dann Fotos und so weiter,
ja,
dass
sich
das gelohnt hat.
Ja, die meisten. ja, das ist immer ein bisschen schwierig, die hinterher zu shooten oder auch mal einen Fotografen zu finden, wo dann das Shooting zustande findet. Das ist halt, machen ja viele auch dann hobbymäßig. Und also ich habe, glaube ich, jetzt von meinen 80 Kostümen, die ich jetzt in 4 Jahren gemacht habe, ich glaube 50 nur geshootet.
Ach was.
Tatsächlich, ja.
Krass.
Aber
das ist dann ja sowas für den.
Die will ich noch machen, aber ich bin dann immer so zu faul dafür, die nochmal anzuziehen. Und faul ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich sitze ja schon wieder jetzt an 6, 9. So.
Und die nähst du dann alle parallel? Also dann überlegst du,
ja,
heute
genau.
Habe ich Bock hier dran zu arbeiten, morgen irgendwie
genau,
habe ich darauf mehr Bock, Nussschalen dran zu nähen und
richtig,
so.
Richtig, ja.
Verstehe. Faszinierend.
Ist sehr faszinierend. Ich habe ja tatsächlich, kurzer Einschub, bei meinem ersten Burning Man, beim Burning Man musst du dich auch, also es ist kein Verkleiden, da wird drauf Wert gelegt, es ist keine, ich halte es ja hier hin, ist ja gut.
Jetzt gerade hast du das Mikro uns hingehalten, als wenn wir da was reinsprechen sollten.
Mann, dann brauche ich ihm die Hand zum Pumpen. Ich nehme das in die Hand, damit ich... Ich hab's auch nicht leicht. So, du hast Outfits beim Burning Man und das ist auch so diese in etwas anderes Schlüpfen, so ein bisschen. Und ich hatte mir für meinen ersten Burning Man tatsächlich auch was von einer Cosplayerin machen lassen, die ich kenne, hier auch aus der Gegend. Die hatte mir einen Leinen-Smoking mit so L-Wires dran gemacht. Das war so wie so ein Tron, wie so ein Tron-Anzug. Und ist die einzige Frau, die ich kannte, die was schneidern konnte. Und die hat sich das selber beigebracht, dann für mich netterweise, wie sie diese L-Wires da reinlötet und so.
Ja.
Das ist ein total krasses Ding. So, ne? Und deshalb, ich bewundere das immer sehr, dass das so ein Handwerk ist, so eine Craft, die sich die Leute dann eben beibringen. Muss man sagen, er hat gut gehalten. Ich habe versucht, ihn dann nochmal anzuziehen, aber die Leitungen liegen inzwischen alle ein bisschen blank und man kriegt die ganze Zeit Stromschläge, wenn man es anhat. Inzwischen kann man ihn nicht mehr so gut anziehen. Okay. Was passiert denn so, was machst du denn so, wenn du auf so einer Convention bist oder so einer Veranstaltung? Also du bist dann in deinem Outfit und was passiert denn dann?
Also meistens, ich bin ja immer mit dem Stand dort und ich spreche dann vorher mit den Veranstaltern ab, wollt ihr irgendwie was Spezielles haben? Soll ich jetzt hier zum Beispiel die Ebicon? Da habe ich ein World of Warcraft Kostüm getragen und habe dann passend dazu halt auch einen Stand gemacht mit Waldhintergrund und habe dann auf der linken Seite alles für die Allianzler und auf der anderen Seite alles für die Hordler-Fans, ne, die ganzen Flaggen und so gebaut und die Schilde und aufgestellt, sodass man auch so ein bisschen Feeling hat. Ne? Also ich mache das immer schon ein bisschen aufwendiger. Dann habe ich einen Bildschirm auf da stehen, wo Tutorials von mir laufen, wie ich Sachen zeige, damit die Leute sich darüber informieren können. Infoblätter, Prints, viele möchten halt dann auch Fotos von den Kostümen mit mir von den Kostümen dann halt kaufen. Und ein Giveaway biete ich auch an, dann kommen am
Tag so
über die Leute.
Also dein Kostüm ist in dem Fall dann so ein bisschen Promotion für deinen Stand oder für deine Sachen?
Ja, genau, auch, ja.
Ah ja, okay. Also ein normaler Besucher bei so einer Convention kommt ja, der hat ja nichts zu verkaufen, der kommt dann da hin und ist in seinem Kostüm.
Genau.
Und da frage ich mich, was passiert da den ganzen Tag für den so? Der ist dann einfach so und lässt sich dann so ein bisschen oder tauscht sich dann aus?
Genau,
über
das ist immer, finde ich, sehr, sehr wichtig, Austausch. über alles Mögliche. Also wir reden gar nicht mal so über Kostüme, sondern auch über die Szene. Ich habe auch so eine Kampagne seit 2 Jahren, die ich immer mit mir rumschleppe. Also es ist so ein Roll-up und da geht es darum, dass Cosplay Spaß machen soll, dass man sich nicht untereinander mobbt, weil seit ein paar Jahren ist das gang und gäbe, dass so ein bisschen Bodyshaming herrscht, ne?
Ach was.
Ja, ja, ne? Du bist zu groß, du bist zu klein. Mir wurde letztens gesagt, ich habe zu große Brüste für meinen Charakter. Ist ja, was soll ich machen? Ne, sind halt da. Und ist extrem geworden. Also wirklich, viele meiden deswegen auch schon Conventions. Ne?
Das finde ich jetzt ein ganz interessantes Thema. Aber okay, ja. Es ist jetzt eine Sache, wo es sehr viel auf Optik geht und wo wahrscheinlich genau, sehr viele Leute darauf Wert legen, ist das jetzt ein hochwertiges Kostüm und wie ähnlich oder wie nah ist das an dem Ding dran?
Und das jetzt bei Besuchern. Also ich könnte ja noch verstehen, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, du bist gebucht, warum trägst du ein gekauftes Kostüm? Oder warum trägst du das und das? Und oder warum ist das nicht so schön gearbeitet? Bin ich völlig d'accord, lasse ich drüber reden und erkläre auch alles. Aber ein Besucher, der einfach nur Spaß haben will und sich jetzt, keine Ahnung, selbst wenn er sich, wenn er als Prinzessin Kartoffelsack kommt, wenn er Spaß daran hat, ist das doch mega geil. Darum geht's ja, ne?
Ja.
Und das versuche ich dann da halt auch so ein bisschen den Leuten. Und die lieben das, die kommen halt auch her. Oder auch ein Rollstuhlfahrer hat mir erzählt, dass der deswegen fertig gemacht wurde, dass der da nichts zu suchen hat als Superheld,
ach,
wenn er im Rollstuhl.
Ja, ach, das ist echt.
Ist natürlich jetzt nicht, dass das
extrem ist, aber gibt es, ja,
das so. Gibt es. Und finde ich unter aller Sau und darüber unterhalte ich mich auch sehr viel. Ne? Also,
aber es ist ja cool, dass du dich da einfach so von dir aus auch für engagierst.
Ja, ich bin mit einer Schwester aufgewachsen, die im Rollstuhl sitzt und habe das darüber sehr oft mitbekommen, wie da die Behandlung ist. Ich habe auch Gebärdensprache studiert und da hat man von den Leuten her ja auch viele mit Mehrfachbehinderung und bekommt halt mit, wie diese Menschen wahrgenommen werden oft. Ne? Ist natürlich, liegt so ein bisschen daran an Vorurteilen oder einfach, dass die Leute gar nicht darüber nachdenken. Ne? Und da kläre ich dann halt ein bisschen auf auch mit.
Ist natürlich auch, je größer diese Conventions werden, desto häufiger passiert sowas halt natürlich auch. Am Anfang war es vermutlich sehr familiär alles irgendwie und jetzt ist es einfach so groß geworden, dass solche Sachen einfach auch passieren, dass einfach Leute dabei sind, die sich irgendwie nicht so cool verhalten. Es ist ja auch ein bisschen albern, weil Manga-Körper sind ja in der Regel nicht sonderlich realistisch gestaltet.
Super realistisch, nee.
Wie jetzt nicht?
Deine also Augen sind zu klein, das geht nicht.
Ich dachte, ich hätte wie Sailor Moon 1,40 Meter lange Beine, aber okay. Genau. Nee, es ist, macht nicht Sinn, aber es passiert halt. Ne? Ja. Es kommen halt auch immer, früher waren halt mehr Geeks da, jetzt sind halt auch sehr viele in der Szene, die einfach Spaß auch an der Aufmerksamkeit haben. Ne?
Na klar.
Also Loot-Cosplay ist ja auch ein ganz großes Thema, kann man auch viel Geld mitmachen. Und
was für Cosplay?
Loot-Cosplay, das sind so Mädels und Jungs, die halt sehr wenig anhaben und einen Charakter darstellen dann in, ja, ich sag mal, Unterwäsche und einfach nur Perücke. Und das hat man auch auf den Conventions mittlerweile. Also die dürfen mittlerweile nicht mehr so rumlaufen. Es gibt tatsächlich
Loot, also L-E-W-D. Ich dachte ganz Loot, Lootboxen. Ja, okay, ne, Loot-Cosplay. Ne? Ja, verstehe, okay.
Das hat
ja
man dann da auch als Gäste und finde ich auch völlig in Ordnung, wenn man da Spaß dran hat. Ne? Aber dadurch ist dann halt auch so ein bisschen, dass man mehr auf den Körper guckt und wie setzt jemand was um. Ne? Mhm. Aber ich finde halt, jeder soll sein Ding machen, egal wie, und Spaß haben.
Aber wenn die dann da so in Unterwäsche oder im Bikini über die Convention laufen?
Ja, das gibt's wirklich, ja.
Zieht das nicht auch so ein bisschen so creepy old dudes in so
jede Menge,
schlammfarbenen Jacken an, so Ballonseide-Blusons?
Hallo, ich cosplaye gerade einen creepy old dude.
Oh, meine Kleine. Ja, genau die. Also die habe ich auch tatsächlich an meinem Stand ab und zu. Ne? Dann kommen da so Leute an und dann so, na Mäuschen, ist mir letztens passiert.
Ich
ohne
bin Fotograf.
Witz. Ich saß da, ich unterschreibe gerade, also ne, setze so schön mein Otto unter mein Bild und will das abgeben. Dann höre ich von links nur, na Mäuschen.
Wirklich?
Ja. Hast du nicht Lust auf ein Shooting? Und mein Freund ist ja Gott sei Dank immer dabei und ein 2 Meter großer Mensch und steht dann erstmal hinter mir auf mit breiten Schultern und dann war der auch ganz schnell wieder weg. Man hat immer schwarze Schafe, deswegen gibt es auf ganz vielen Conventions auch diese gebuchten Fotografen, sind top Leute, kann ich immer nur empfehlen. Die machen super Bilder, da passiert auch nichts. Ne? Also da beugt man auch vor, aber das ist halt, in jeder Szene hat man die positiven und die negativen Seiten. Ich in meinem Fall kriege halt beide Seiten wirklich auch immer mit. Die Besucher kriegen tatsächlich meistens nur die positiven Seiten mit und das soll auch so bleiben.
Das ist auf jeden Fall gut.
Also wenn ich ein creepy Guy wäre, wäre auf jeden Fall ein Name Mäuschen, hast du Bock auf ein Fotoshooting, ist eine meiner Top 5.
Funktioniert immer.
Ja. Kriege ich immer aus dem Maul.
Funktioniert immer.
Aber du hast jetzt ein bisschen von diesen toxischen Sachen gesprochen, bei den Body-Image-Sachen. Es ist ja aber auch eine stark sexualisierte Sache, häufig habe ich das Gefühl. Ne?
Ja.
Weil also, na, sie jetzt nicht. Jetzt auch nicht. Schlechte Beispiele.
One Piece ist das beste Beispiel. Mhm. Ne, die sind zwar angezogen, aber die haben eine Taille, wie der Hals ist, Brüste und Hintern, wie manch Bodybuilder gebaut ist. Ne? Also One Piece bin ich auch ein großer Fan, also nicht falsch verstehen, liebe ich, cosplay ich auch raus, aber die sind auch sehr stark sexualisiert, ja.
Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es da eben eine Gefahr gibt, dass das eben auch nur noch als sexualisierte Mäuschensache wahrgenommen wird dann irgendwann.
Ja, ist aber auch gerade wenn so 13-, 14-Jährige als Schulmädchen da rumrennen, das ist auch TikTok zum Beispiel ist da ja auch, ne? Da wird ja auch viel mit Cosplay gemacht und da wird aber die Kalsara zum Beispiel auch großartige Cosplayerin, länger drin als ich und auch Weltmeisterin in Wettbewerben, kommt auch aus Deutschland, tolle Frau, die macht da auch regelmäßig Panels zu und warnt, also die Community, die arbeitet da schon richtig stark zusammen, um ja zu schützen auch, ne, und die Werte zu halten.
Wie alt sind denn so die Jüngsten, die das da machen?
Die jüngsten Cosplayer?
Ja.
Oh, es gibt einen, der hat richtig viele Likes. Ich glaube, der ist 7 oder 8. Das ist so ein kleiner Spatz, der rennt immer rum. Der macht da auch mit der Fairy Blossom ganz lustige Sachen. Von S, der Clown, haben die zusammen gemacht. Super lustig. Oder als Ghost, was da rennt der rum. Auch super gemacht, die Kostüme, ne? Von der Mama und vom Papa. Wahnsinn. Und der hat da so Spaß dran. Der Kleine, der zaubert auch jedem Lächeln ins Gesicht.
Cool, aber so dass da so, ich meine, das ist jetzt ein nerdiges Ding und nerdig sein ist jetzt ja viel cooler, als es noch vor 20 Jahren vielleicht war oder so. Ist so dieser Übergang, dass jetzt vielleicht 15, 16, 17-Jährige sagen, okay, ich finde jetzt meine Subkultur jetzt nicht so ganz, ich will kein Punker sein, ich will kein Heavy Metal, ich will auch nicht Techno, ich will noch nicht ins Berghain, so dass die dann sagen, okay, Manga finde ich cool und das ist jetzt so ein ganz normales Ding, dass man dann auch mit dem Cosplay anfängt?
Ich sag mal so die lokalen Szenen, ich unterscheide die Szene von Cosplay immer sehr in, ich sag mal jetzt Deutschland und europaweit, so diese Hauptszene und dann diese lokalen Szenen, die sind wirklich ganz anders. Da ist auch dieses Bodyshaming nicht so krass, das hat man wirklich, wenn man auf diesen professionelleren Conventions ist. Und die sind sehr dankbar, die Communities. Ne? Also ich habe damals mich auch nicht so wohl gefühlt wie jetzt. Ich wäre auch niemals so, ich sitze ja jetzt hier mit einem bauchfreien Top, das hätte ich mich damals nie getraut. Also man unterstützt sich da sehr stark, egal welchen Stil man hat, ob man Punker oder sonst was ist. Und ich glaube, dass das halt auch so menschlich gesehen viele anzieht, die sich vielleicht nicht so wohl fühlen und die dann halt auch darin aufgehen und entdecken, wie cool dieses Hobby eigentlich ist und sich dann so auch in der Szene wohlfühlen.
Also eine sehr empowernde Szene, die sich gegenseitig sehr stützt und
so. Und deshalb wunderte mich das gerade sehr mit dem toxischen Krams, weil ich habe das jetzt so wahrgenommen als, wie gesagt, also ich kenne es von der Gamescom und wir haben es auch immer erst ein bisschen belächelt, so, was diese Bekloppen, was ziehen die sich für einen Quatsch an, bis man irgendwann drauf kam, nee, eigentlich alles, wo jemand so eine Passion reinsteckt, ist cool, da kann man nichts gegen haben. Aber da habe ich immer dann so gedacht, das wirkt so, als ob das eine Community ist, die sich so gegenseitig schätzt, weil alle so sagen, okay, du hast was Geiles gemacht, guck mal, was ich Geiles gemacht habe. Klar, es läuft ein bisschen über dieses oberflächliche Darstellen, aber so kam mir das so ein bisschen vor eigentlich immer eher.
Ja, doch.
Wenn du professionelle Flügelmacherin bist, ist das dann so, dass die Leute bei dir Flügel bestellen können? Also die sagen, ich möchte gern Character XY sein, kannst du mir dafür Flügel bauen und dann baust du die?
Das ist richtig. Also ich habe auch mehrere Internetseiten. Ich habe, glaube ich, jetzt 4 Stück. Ich habe es reduziert. Wir haben halt auch so ein Fantasy-Lager, das kann man buchen. Und dann kann man sagen zum Beispiel, wir kommen alle als Feen dahin. Und dann könnt ihr mal so einen Alltag, in Anführungszeichen, ne, mit Ritualen und sowas begutachten. Und dann habe ich eine Seite, die beschäftigt sich halt echt nur mit Flügel-Commissions, also im Cosplay-Bereich und Fantasy-Bereich. Dann habe ich meine Edencraft. Da kann man halt sehen, was ich für Kostüme mache, wie. Und dann haben wir noch ein Online-Magazin. Ja, wo wir dann halt über Cosplay, Manga und Anime berichten seit, ich glaube auch schon seit 7, 8 Jahren. Und da können die Leute sich dann informieren immer und mir schreiben und darüber läuft dann diese Commission.
Aber wenn ich jetzt sage, ich schreibe dich jetzt an und sage, ich brauche Flügel, ich will zur nächsten Convention als, keine Ahnung, Grisou der Drache gehen. Und
dann mache ich dir Grisou-Flügel.
Ich brauche diese Drachenflügel von dem, was, das ist ja wahrscheinlich nicht ganz billig. Also ich meine, du steckst ja wahnsinnig viel Arbeit in diese Dinge. Die sind ja auch so super detailliert gearbeitet und so.
Ich bin tatsächlich sehr günstig. Das ist aber, also zur Zeit jetzt wegen Corona, ich mache es ja gerade nicht mehr hauptberuflich. Eigentlich bin ich hauptberuflich Cosplayer. Aber ich mache das jetzt so nebenbei und freue mich auch darüber. Also ich sag mal, so ein paar Flügel kostet bei mir jetzt 100 Euro, so ein normales Paar.
Das ist ja wirklich
günstig,
ja.
Ist dann bunt, man hat auch Reflexe drauf, sieht schon sehr realistisch aus. Wenn es jetzt was Größeres sein soll als das, dann kostet es natürlich mehr. Elektronische biete ich gar nicht an, weil da wären wir im Bereich von 600, 700 Euro.
Ja.
Und das können sich halt viele einfach nicht leisten. Ich möchte schon Sachen machen, wo ich weiß, die Leute können sich das leisten.
Ja, verstehe. Das ist cool.
Ja, wenn ich mal so ein paar Flügel, ich so ein kleines Engelchen hier so auf meiner Schulter sitzen haben möchte, fände ich mir das gut. Wo siehst du denn diese Szene, die scheint sich jetzt ja relativ schnell zu entwickeln?
Ja.
Wo siehst du die denn so in 10 Jahren? Ist dann irgendwann, haben wir dann alle die Schnauze voll davon? Und
nee. Was das Schöne ist, man kann das ganz gut beobachten, wenn man jetzt mal Japan, USA, Deutschland und die Schweiz nimmt und sich anguckt, wie die Szene sich entwickelt, dann sieht man jetzt, wie die Schweiz vor 5 Jahren, also wie Deutschland vor 5 Jahren war. Und man sieht genau, wir entwickeln uns, man kann an Amerika gut sehen, wie wir in 5 Jahren sein werden und in Japan, wie wir in 10 Jahren sein werden. Also das ist echt lustig.
Wie sind die da so gerade?
Krass.
also es wird einfach professioneller, die Kostüme werden größer.
Ja, das, aber die Industrie, die bezieht Cosplayer immer mehr mit ein, das ist Wahnsinn. Es ist in Japan mittlerweile so, wie in der J-Rock und K-Pop, J-Pop, so Kultur, dass die mittlerweile auch schon mit der Chirurgie und so zusammenarbeiten, ne? Und da eigene Studios haben. Oh. Ja, ist kein Witz. Also in der Musikszene ist das dort so, wenn du dort ein Sternchen sein willst, auf eigene Gefahr musst du bestimmte Operationen von Kieferkorrektur, Nasenkorrektur und sowas haben. Und das fängt da auch im Cosplay mittlerweile an.
What?
Ja. Eigene Streaming-Studios für Twitch und andere Sachen. Das sind dann so kleine Kabinen, die sehen aus wie ein eigenes Zimmer, auch mit Kuscheltieren und sowas. Aber es ist in Wirklichkeit nur so 2 Meter mal 1,5 Meter Kabine. Und darüber streamen die dann mit richtigen Managern hinter. Bei uns in Deutschland gibt es auch schon so 1, 2 Cosplayer, die mit Manager arbeiten. Und in Amerika auch schon wesentlich mehr. Ja.
Nochmal zu diesen Operationen.
Ja.
Wie, und dann operiert man sich um zu so einem Ork?
Nein, um Gottes Willen. Aber das sind dann so, ich sag mal, ohne es böse zu meinen, so die Anime-Püppchen, also die mehr so in Richtung Anime gehen. Ne? Die haben dann eine verkürzte Nase, den Kiefer ein bisschen schmaler.
Ach, und, was? Ne? Ja, gut.
So ein Fadenlifting, damit die Wangen ein bisschen höher hängen.
In Korea ist das, glaube ich, auch schon länger ein Trend, einfach so unter den jungen Leuten.
Ja, das Frauen ist nicht nur ein Trend. In Korea ist das ja so, dass ein Frauenüberschuss ist und dass man, wenn man mit 20, 23 nicht verheiratet ist, dass man da keinen kriegt. Und da wird schon mit 16, 17 angefangen, sich zu korrigieren, damit man möglichst besten Chancen auf dem Markt hat.
Ja. Wahnsinn.
Posthumanismus. Wir wollen mehr so aussehen wie so fiktive Charaktere. Finde ich schon ein bisschen krass. Was würdest du denn, als welcher Charakter würdest du dich denn so ein bisschen operieren lassen?
Weiß ich gar nicht. Muss ich
sind wir wieder bei meiner Kampagne, musste gar nicht. Hauptsache du hast Spaß.
Na, das stimmt.
Der Sänger von Weezer, so möchtest du bestimmt.
Ja, der ist sehr hübsch, aber das soll er ja auch bleiben. Deswegen, ich muss ja nicht aussehen wie er. Aber ich habe gerade eben tatsächlich überlegt, ich könnte an Karneval, wenn irgendwann mal wieder Karneval stattfindet, könnte ich wirklich mal als Grisou gehen, der Feuerwehrdrache. Das ist ein sagenhaft gutes Kostüm. Lustig und niedlich, das ist ja immer das Wichtige bei Karnevalskostümen. Was ist denn so, wenn du, ich meine, du hast eine riesengroße Convention-Erfahrung, du saßt in Jurys, um auch Kostüme zu bewerten und so. Was ist denn so eines der Kostüme, das dich wirklich überrascht hat, im Sinne von, dass es eine sehr lustige Idee war oder eine sehr weirde Idee, was dir so wirklich in Erinnerung geblieben ist?
Ja, da fällt mir auch gerade eine ein. Die war so klasse. Ich weiß leider nicht, ich glaube, das war aus einem Computerspiel. Ich bin mir nicht sicher. Das war ein 13-jähriges Mädchen. Die hat 2 Jahre an dem Kostüm gearbeitet, hatte das auch schon mal an. Also die nimmt immer das gleiche Kostüm und wertet das immer wieder so ein bisschen auf. Und die kam dann in Rollschuhen damit auf die Bühne. Und das war so ein boah, ja, ich komme echt nicht drauf. Das war so ein Horror, wie so ein Stofftier, so ein, was aber in Horror umgebaut war und auch mit LEDs und allem. Und ich dachte erst so, ach, eine süße Kleine, total schüchtern, hat sich im Prejudging gar nicht getraut, was zu erzählen. Dann kommt die auf die Bühne und rockt erstmal richtig los, springt da rum. War der Wahnsinn. Also wir saßen da alle und sind die Augen aus dem Kopf gefallen. War echt der helle Wahnsinn.
Ist das denn in so Jury, so eine Jury-Tätigkeit auf so einer Convention, ist das irgendwie, ist das nicht schwierig, wenn man selber auch Cosplayerin ist, sozusagen aus der Szene kommt, da irgendwie auch objektiv zu bewerten? Oder ich meine, wenn dann Leute sind, die man auch kennt oder so, und die anderen sagen, das hat die doch nur gemacht, weil die befreundet sind oder so. Gibt's da, wie funktionieren diese Jury-Tätigkeiten?
Ich spreche jetzt mal nur von mir, weil ich halt in Jurys schon vieles erlebt habe, auch mit Vitamin B. Ich bin da sehr objektiv. Ich habe aber auch ein Handelsfachwirtstudium hinter mir mit Schwerpunkt Textilien. Also ich gucke halt, ich bin da halt echt ein Arsch. Ne? Ich gucke wirklich auf die Nähte. Ich gucke, was ist das für ein Stoff? Passt der zum Charakter? Ich fasse den an. Ich frage die halt auch. Ne? Da kommen halt dann oft so Sachen raus, okay, ist gekauft, ne? Weil diese Nähte hat gar keine Nähmaschine. Das ist eine Industrienaht. Oder mache ich genauso, ob es jetzt ein Fremder ist oder ein Freund, weil mir geht es da halt um das Kostüm. Meine Passion in Cosplay liegt ja halt auch bei den Kostümen, die zu erstellen. Und dann interessiert mich halt auch genau das.
Aber dann bist du ja wahrscheinlich super gefürchtet, wenn du da hingehst und sagst, oh, das ist doch eine Industrienaht. Also,
das sage ich. Also ich bin tatsächlich sehr nett. Also kommt jetzt vielleicht nicht so rüber, aber nein, ich mache denen auch immer Mut und sag, komm, und wir sehen uns gleich auf der Bühne, hab keine Angst, wenn was ist, guck uns an, wir sind für dich da. Ne? Ja. Aber hinterher, wenn wir uns unterhalten, dann tauschen wir uns ja auch aus, wenn wir die Bewertung geben und dann sagen wir uns auch, was uns auffällt. Ne? Ja. Wir sehen auch tatsächlich.
Das ist ja quasi nicht öffentlich.
Nein, um Gottes Willen. Wir sehen halt auch oft Cosplayer und die Community ist groß, aber man kennt sich, ne? Und wenn dann Leute teilnehmen und dann steckt die Schwester auch noch mal im Kostüm und die beste Freundin steckt auch noch mal in dem Kostüm, da wissen wir natürlich genau, keine Wertung, weil Kostüm ist nicht von denen. Ja. Ne? Also sowas wissen wir Cosplayer auch, ne? Ja. Oder wir kriegen ja auch vorher schon die Anmeldungen und wir gucken auch, gibt es da Work in Progress? Wenn dann da zum Beispiel, hatten wir letztens auch, da war da eine Männerhand zu sehen, wie er das Kostüm zusammenlötet. War aber eine, die dann behauptet hat, sie hat das gemacht, sie konnte aber nicht mehr erklären, was ist das überhaupt. Ne? Das hört sich jetzt erstmal blöd an, aber bei einem Cosplay-Wettbewerb oder Kostümwettbewerb, da gibt es ja auch Unterschiede, ne? Cosplay und Kostüm.
Ja, klar.
Und beim Kostümwettbewerb geht es halt hauptsächlich um die Kostüme und beim Cosplay, da ist ja, wie bewege ich mich in einem Kostüm und was mache ich für eine Performance? Das hat oft 50% und dann ist es halt auch nicht schlimm, wenn man mit einem Gekauften ankommt, wenn man dafür halt auf der Bühne so richtig die Sau rauslässt, sag ich mal, ne?
Ja.
Kannst du schon verraten, was du an was für Charakteren du jetzt so arbeitest gerade?
Ja, klar. Ich arbeite an einer Fanart-Version von Prinzessin Mononoke.
Oh.
Ghibli, absolut beste. Dann aus einem Computerspiel Kirin, das sagt jetzt bestimmt einigen, die Monster Hunter spielen. Und jetzt für die Elfia, die ist da nächsten Monat, da komme ich einmal an einem Tag als Elfe, auch mit so großen Flügeln, die dann halt auch die ganze Zeit sich bewegen und schlagen. Was denn noch? Da sind so viele Kostüme. Ich habe den Überblick verloren, weil ich auch bestimmt 10 rumfliegen habe, an denen ich zwischendurch immer arbeite. Meine Wonder Woman zum Beispiel habe ich über 3 Jahre lang dran gesessen. Nicht, weil die schwer war, sondern weil ich so alle 4 Monate mal einen Handschlag getan habe. Aber Boa Hancock aus One Piece steht auch bei mir rum mit beweglichen Schlangen, also mit einer beweglichen Schlange, die dann hinter mir immer so ein bisschen rumzappelt. Dann bin ich für einen Pokémon-Stand gebucht. Da habe ich dann auch fliegende Pokémon, also so 9 Stück Smetbos um mich herum. An sowas sitze ich gerade.
Also du hast gerade schon Wonder Woman erwähnt. Was sind denn so die aufwendigen Nicht-Manga- und Nicht-Anime-Charaktere, die du gemacht hast?
Ja, das war zum Beispiel der Drinai, von dem ich vorhin erzählt habe. Mit dem Schwanz, Ohren, wo einfach mal gar nichts mehr von mir menschlich war. Dann jetzt muss ich mir die ganzen Kostüme erst wieder hochrufen.
Ja, du hast gesagt, da waren 80 Kostüme hast du gesagt, ne?
In den letzten vier Jahren. Genau, also Wonder Woman war tatsächlich überhaupt nicht aufwendig. Also die meisten Kostüme, muss ich tatsächlich sagen, mache ich in ein paar Tagen.
Ja.
Ich sitze dann da halt auch von morgens bis abends dran und ich stehe auch. Ne? Also ich bin jetzt niemand, der sich hinsetzt, weil ich weiß, wenn ich mich hinsetze. Das machen ja viele Firmen in Amerika, ne? Unbequeme Stühle, damit man besser arbeitet. Das habe ich mal übernommen. Ich stehe direkt und dann geht alles schneller von der Hand.
Aber du hast dann zu Hause so eine riesige Werkstatt allen möglichen Stoffen, Schaumstoffe.
Ja, also ich habe eine Werkstatt, da mache ich halt nur die Flügel und Stoffsachen und eine, da wird halt nur Rüstung gebaut.
Naja.
Genau.
Und das ist einfach ein Riesenmateriallager.
Ja, auch. Ja, also ich bin gerade dabei, tatsächlich alles wegzuarbeiten, weil ich kaufe halt viel günstig ein. Also meine Kostüme kosten auch nie mehr so als 50 Euro. Das teuerste, was ich mal gemacht habe, war 120 Euro.
Ach, wirklich?
Ja, weil
dieser Trainer auch?
Der Trainer, ja, den darf man nicht mit einziehen, weil das Material habe ich von meinem Sponsor bekommen.
Ah, okay.
Ne, deswegen, den lasse ich immer so außen vor. Da hätte man bestimmt so 120 Euro, 150 Euro reingesteckt an Material. Aber ich mache ganz viele Sachen, wird jetzt meinem Sponsor nicht gefallen, aber aus Moosgummiplatten. Da kriegt man halt so diese großen A3-Platten, 20 Stück für 7 Euro bei eBay. Und daraus mache ich 3 Rüstungen. Na, also
Moosgummi?
Aber da ist dann auch immer so ein,
was ist das?
Immer so ein A oder so ein B und so ein Puzzleteil.
Nee, das sind schon ganze Rüstungsteile. Man kann das ja heiß machen, das Moosgummi, und dann verbiegen. Das ist
was ist denn das Moosgummi?
Kennst du nicht dieses, das ist auch immer in
so ein Schaumstoff, so ganz dünn.
Ach, dieses grüne, knirschige.
Genau.
Wo Kinder immer so Puzzles draus haben, so Buchstaben.
Ja,
genau,
so,
ne? Und das kannst du halt, also damit haben wir früher angefangen, als es EVA bei uns noch nicht gab. Das gibt es dann in dick. Und daraus kann man dann so richtig fette Rüstung auch bauen, ne? Und das gibt es aber mittlerweile auch schon recht günstig. Da draußen kursiert immer so, hier Yogamatten nehmen bitte nicht, weil beim Erhitzen sind da giftige Stoffe, die freigesetzt werden. Tut euch das nicht an. Und in der Sonne verformen die sich. Also nimmt da schon Moosgummi oder EVA.
Und vor allem die Mutter wundert sich, wenn plötzlich ein Loch in der Yogamatte ist.
In Form von so einer Rüstung.
Ja, beim Sonnengruß. Genau. Ist einfach passiert, ja.
Nee, und da kann man echt tolle Rüstungsteile mit erstellen. Gibt da so Tricks. Stoffe kriegt man auch super günstig und auch von einer guten Qualität bei hier lokalen Geschäften, wie zum Beispiel T-Docs, Poco. Da zahlst du dann für ein, oder auch bei eBay, da kann man halt mehrere, da habe ich mal für 30 Euro einen Stoffball mit 60 Meter Baumwolle in Weiß. Und Weiß geht ja immer.
Und es gibt mittlerweile, das hast du gerade eben auch mal kurz erwähnt, schon so Läden, die quasi Cosplayer-Bedarf.
Ja, genau.
Also extra Läden für Cosplayer-Bedarf.
Genau, sozusagen. Ja. Da haben wir auch einen eigenen Online-Handel mit, tatsächlich. Cosplaybox heißt der. Aber da gab es dann auch so einen Andrang, dass wir den gestoppt haben, weil dann hätte ich als Edencraft aufhören müssen und das wollte ich nicht. Ja,
also krass.
Ist natürlich krass. Einerseits geil, weil man damit richtig viel Geld machen kann, davon leben kann, aber dann ist mein Hobby halt weg. Ne? Oder ich meine, ich mache es auch beruflich, aber ich will halt mehr Kostüme auch selber tragen und machen, als nur das Zeug zu verkaufen.
Aber das ist ja eine mega Luxusposition, wenn du sagen kannst, ich verzichte darauf, ja, da das Geld zu verdienen, weil ich lieber die andere Sachen noch weitermachen möchte. Ja. Das ist natürlich ist super. So.
Also da kriegt man kriegt ja mittlerweile dieses EVA, was ich gerade schon erwähnt habe, schon mit vorgefertigten Schuppenmustern und alles Mögliche, extra für Monster Hunter oder World of Warcraft Kostüme. Cool. Also wirklich die heute anfangen und einfach Bock dazu haben, die müssen quasi nur noch sich die Schnittmuster runterladen, sich die fertigen Materialien kaufen und fertig. Ja. Aber dann wird es halt teuer, ne? Das muss man dazu sagen. Ein Freund von mir, der Lionel, der ist Fotograf und der sagt immer ganz richtig, ihr könnt mit richtig billigem Material die gleichen Fotos machen wie mit richtig teurem, es dauert nur wesentlich länger. Und so ist das halt auch mit Kostümen. Deswegen, wenn ihr anfangen wollt und testen wollt, macht echt erstmal so mit den günstigsten Sachen, guckt, gefällt euch das, liegt euch das und dann könnt ihr immer noch Geld rein investieren.
Wow. Jetzt überlege ich auch, Cosplayer zu werden, Uke.
Ich nicht, weil ich kann das alles nicht. Aber
habe ich damals auch gesagt, ne? Also ich habe im Basteln Kunst immer mit 5 und 6 abgeschnitten, ohne Witz. Aber also, das ist was anderes, das ist dann was Tolles.
Im Kostüm rumlaufen, das kann ich sehr gut, ja? Mag ich auch sehr gerne. Aber das alles bauen ist schon, ich bewundere das, wie gesagt, sehr. Jemand, der das kann und so als Passion durchzieht. Ja.
Ist denn, jetzt ist ja durch Corona relativ viel weggebrochen.
Oh ja.
Du hast gerade eben auch schon gesagt, irgendwie, dass du da jetzt irgendwie nicht mehr, also du kannst halt nicht auf Conventions, weil keine stattfinden.
Richtig,
sozusagen.
Ja.
Wahrscheinlich so ein paar online, aber das ist ja.
Ja, da war ich auch schon, aber dadurch, dass wir umgezogen sind und ich jetzt, wir leben auf einem umgebauten Bauernhof, dementsprechend ist gerade auch das Internet. Da ist das natürlich auch nicht ganz das Wahre. Wir haben jetzt gerade Glasfaser bekommen und in den nächsten Wochen geht es dann da auch weiter. Cool. Ja.
Aber es ist natürlich, wenn ihr auf dem Bauernhof gezogen seid, da hast du jetzt natürlich richtig Platz für so eine Werkstatt und so.
Ja, genau. Ist schon schön.
Cool. Aber wie ist es jetzt mit diesen weggebrochenen Conventions? Da wird wahrscheinlich nächstes Jahr, finden dann wahrscheinlich 37 gleichzeitig statt, weil alle irgendwie wieder sozusagen nachholen.
Nicht ganz, weil viele sitzen jetzt halt auf Kosten, ne? Also es
ist da viel weggebrochen in der Szene?
Ja, sehr, sehr viel. Uff. Also ich sag mal so, die Hauptzeit liegt ja zwischen März und Oktober. Mhm. Und genau da fing ja dann auch Corona bei uns an. Und jetzt, also ein paar finden gerade wieder statt, das sind so diese ganzen kleinen Conventions, ne? Die freuen sich auch darüber, dass die das machen dürfen, nehmen dadurch auch ein bisschen mehr Geld ein als sonst.
Aber das ist interessant, ne? Weil das ist ja diese Szene, in der es darum geht, sich Kostüme zu basteln und nachzumachen, lebt extrem von so einem sozialen Austausch, von einem Austausch vor Ort sozusagen.
Ja, ja.
Also das ist eigentlich das Essentielle an diesem ganzen Cosplay-Kosmos.
Genau. Aber dafür gibt es ja Gott sei Dank Twitch und Discord-Server und da boomt das halt richtig. Ne? Also viele haben sich jetzt über Twitch und Discord eine richtig krasse Community aufgebaut. Konnte ich halt jetzt nicht, wegen Internet. Aber habe ich ja auch so, also bei mir ist halt gerade Flügelbau, ne? Ich bin ja in der Hochsaison von Feen, Flügel und so weiter und stecke da auch ganz gut drin.
Aber wie muss mir denn so ein Twitch-Account von einem Cosplayer vorstellen?
Genau, könnt
ihr mal bei mir reingucken.
Hat einfach 10 Tage sein Kostüm an und dann sitzt er da und
ist Chips. Unterschiedlich. Also ich streame da zum Beispiel, wie ich die Kostüme baue auch. Ne?
Ah, okay.
Und manchmal zocke ich auch im Kostüm, das ist so unterschiedlich. Man kann da echt viel machen.
Na,
manche machen auch nur just Chatting und dann sitzen sie halt normal da und dann kann man die halt so ausfragen. Aber bietet eigentlich schon viele Möglichkeiten. Ja. Also Twitch ist gerade, was Crafting angeht, haben die auch eine eigene Sparte mittlerweile.
Ich habe echt oft keine Fantasie, merke ich immer wieder.
Nee, okay, aber das ist ja so ein bisschen drumherum, ne? Weil der erste Gedanke wäre dann natürlich, Twitchen dann im Kostüm so, dass das irgendwie noch ein, aber das ist ja wahrscheinlich nochmal ein anderer Aspekt, wenn man jemanden irgendwo anguckt, als wenn man den live vor sich sieht, denke ich einfach mal. Ja. So, daher aber dieser Craft-Aspekt.
Filter like Instagram, ne?
Ja.
Was müssen Uke und ich denn jetzt machen, um als Cosplayer einzusteigen? Was ist ein guter Einstieg, um auch in die Szene zu kommen, um irgendwie auch wahrgenommen zu werden und ernst genommen zu werden?
Auch ein bisschen so legit zu sein dabei. Ein bisschen
Lit sagt man dazu.
Sagt man zwischen Uke,
man sagt Lit. Ja.
Litwalk um Lit und Street Cred brauchen wir.
Ja, ist unterschiedlich. Kommt echt auf eure Ziele an. Also wenn ihr darauf abzielt, irgendwie, dass ihr von Fangirls umlagert werdet, ist natürlich immer gut, als Kakashi rumzulaufen von Naruto. Mhm. Ist jetzt auch kein schweres Kostüm.
Okay, Kakashi. Ich notiere, ja.
Mädchen lieben das. So, und ansonsten, also ich rate echt immer, macht was ihr echt cool findet und wo ihr Bock drauf hättet, ne? Weil ich habe auch mal jemanden gesagt, kommt doch einfach als Luigi Mario, würde euch beiden übrigens auch mega gut stehen. Da denke ich schon die ganze Zeit dran. Hat eine mega Fanbase, macht super viel Spaß. Ne? Man kann sich gut in dem Kostüm bewegen. Also.
Wir müssen ja eigentlich als Wario und wie heißt der böse Luigi?
War Luigi,
genau.
Ja, da mache ich demnächst auch mit einem guten Freund von mir. Er geht als War Luigi und ich mache eine War.
War Peach?
Nee, Daisy tatsächlich. Und. Ja, wenn er Waluigi macht, kann ich ja nicht als Peach. Das ist ja so als, nee, das geht nicht. Ja, das, nee, geht das nicht. Geht.
Da hast du recht. Aber ich finde das wirklich, es ist so ein, man kann sich gar nicht vorstellen, was, also wenn man sich jetzt super blöd stellt, ne? Mhm. Und ich meine, du wirst wahrscheinlich auch in der Familie oder so Menschen kennen, die eben nicht wissen, was Cosplay ist oder nicht, oder nichts damit anfangen können oder eben auch für die das eine völlig entfernte Kultur ist. Die müssen doch quasi jedes Mal, wenn sie dich irgendwo bei der Tante am Geburtstag sehen, sagen, Kindchen, was machst du denn da eigentlich? Ich verstehe es nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Seitdem ich öfter im Fernsehen zu sehen bin, ist nur noch so, ich habe dich da gesehen mit dem Pocher. Und vorher war aber wirklich immer so, du verkleidest dich. Und ja, nee, die kennen wir gar nicht so gut. Aber seit die gecheckt haben, dass ich damit auch Geld verdienen kann. Man darf sich jetzt übrigens echt keine Illusion machen, dass man damit so die Megakohle macht. Ja, es gibt Cosplayer, die brauchen ihre Lebzeiten nicht mehr arbeiten. Die haben aber auch, Leute in der Community teilweise, oder bei sich in der Community, die gar nicht zum Cosplay gehören, ne? So dieses Loot-Thema. Oder halt Kamui auf keinen Fall, die hat diese Loot-Leute jetzt nicht so drin. Die macht auch schöne Cosplays, auch mal ein bisschen sexy, aber die halt echt, die hat angefangen mit den Büchern, ne? Also da komme ich wesentlich zu spät mit. Also ich habe mehrere Standbeine. Man kann davon leben, wenn man es gut macht und so ein bisschen Standbeine ausbaut von Workshops und ich werde gebucht als Walking Act oder mal mit einem Stand. Für Fernsehauftritte, sowas halt, ne? Und dadurch kann man dann davon leben. Oder mit Commissions. Aber man darf sich das. Ich habe voll den Faden verloren. Was war die eigentliche Frage nochmal? Also,
ob was, wie man das so Leuten erklärt, die einfach nicht aus der Welt.
Seitdem das so ist, ist das schon besser, aber oft ist das so, Cosplay. Ach so, du ziehst dich aus. Nein, stopp. Cosplay ist. Habe ich schon echt ganz oft gehört, weil wirklich? Die Gamer, viele, heute ist ja Gaming auch nicht mehr wie früher, so, du spielst Computerspiele, sondern geil, Gamer. Die kennen dann halt so Cosplays halt über die ganzen 9GIF und wie sie alle da heißen. Und das ist dann halt immer schon so ein bisschen sexier motiviert. Also ich versuche meinen Verwandten immer zu erklären, so ja, ich sehe was, so wie im Modedesign und setze das dann halt um. Und dann zeige ich denen halt Kostüme, wo man jetzt natürlich nicht so einen großen Ausschnitt sieht. Und dann sagen die, warte mal, das hast du gemacht? Aber das bewegt sich. Ja. Ne? Oder, aber das leuchtet doch. Oder das hört auf Stimmen. Ja, richtig. Ne? Und dann zeige ich so denen so die Sachen, was so wirklich cool da dran ist. Und wo man denen so den Wind aus den Segeln nehmen kannst, die da irgendwie was Schlechtes interpretieren könnten.
Verstehe. Und du hast gerade eben schon gesagt, viele Cosplayer sind jetzt quasi auf Twitch und Discord umgeschwenkt. Discord ja auch so eine Art Chat im weitesten Sinne, wo man irgendwie sehr community-based kommunizieren kann. Weil du es gerade eben auch kurz erwähnt hast, also ich nehme mal an, dass zum Beispiel Twitter und Facebook völlig irrelevant sind für Cosplayer. Instagram natürlich logischerweise durch die Bild ihn auch nicht.
Nee, also Twitter ist, was Amerika angeht zum Beispiel, richtig geil. Und die, ich sag mal, die größer sind. Ich werde ja jetzt europaweit auch gebucht, so ist es nicht. Also mal die wirklich weltweit gebucht sind und nur unterwegs sind, für die ist Twitter essentiell.
Ach, tatsächlich?
Ja, also die könnten ohne gar nicht. Ich meine, jetzt sitzt vor euch auch ein Marketingmanager. Das habe ich jetzt die letzten Jahre gemacht in Agenturen und habe mich da auch echt viel mit beschäftigt. Das kommt halt echt drauf an, wo du bist. Ja. Welche Zielgruppe du hast und demnach gehst du halt dann auch wirklich auf die entsprechenden Kanäle.
Ich hätte das jetzt für Cosplay völlig unnötig.
Nee, Cosplay ist auf allen Kanälen, kannst du das vertreiben, ja.
Aber TikTok ist jetzt wahrscheinlich auch sehr, ist wahrscheinlich riesig, oder?
Also TikTok ist riesig, ja, gerade durch die Quarantäne. Mein Gott, da ist echt jeder jetzt.
Ja. Weil das ist ja eigentlich, das ist ja die logischste Verbindung erstmal, Cosplay und TikTok, weil das irgendwie auch so diese Häppchen.
Also Instagram auch, aber Facebook ist, sage ich jetzt mal so, was Cosplayer angeht, von 30 bis 35 ist das noch stärker vertreten. Hm. Ich bin da jetzt tatsächlich nicht mehr so aktiv seit einem Jahr, aber ich habe da auch einen Großteil meiner Community noch. Aber Instagram ist halt für die, die ich mit meinen jetzigen Sachen erreichen möchte, auch vom Berufswegen her einfach sinnvoller.
Ja. Ich hatte noch eine Frage, die mir unter den Nägeln gebrannt hat, habe ich hier auch in diesem Podcast schon mal angebracht, aber jetzt kann ich dich als Experte nochmal fragen. Mhm. Diese ganze, was für mich in den letzten Jahren, also in meiner Wahrnehmung als jemand, der in keiner Szene, die sowas streift, ist diese ganze K-Pop-Sache riesig geworden. BTS und so, für mich so in den letzten 2-3 Jahren auf der Bildfläche erschienen und so.
Ja.
Jetzt die Frage, ist das auch im Cosplay spürbar?
Ja.
gibt es so Boygroup, so K-Pop-Cosplays?
Absolut, ja. Gibt es total viel. Also eins meiner ersten Kostüme war tatsächlich auch aus dem Bereich. Also ich habe mich damals stark an, boah, jetzt muss ich echt wieder die, das ist so lange her, wie hießen die denn nochmal? Also einmal Mana sagt den eurer Zielgruppe wahrscheinlich gar nichts mehr. Ne? Das war halt eine Metalband und der Typ, der ist halt immer als Frau rumgerannt, als Lolita. Ja. Und ich dachte auch immer, es wäre eine Frau, aber der hat halt eine richtig bastige Stimme und der spricht auch nicht so. Wenn er in seinem Kostüm ist, der spricht mit keinem, der hat immer einen daneben und dem flüstert der alles ins Ohr. Und das war damals einfach so weird für mich, dass ich das unbedingt, ich weiß nicht, wollte so sein wie der. Hey, ich war jung. Und das hat man aber immer noch. Also ich bin total auf andere Themen eigentlich. Ich komme jetzt gerade echt nicht auf die Namen, aber da gibt es auf jeden Fall ganz viele.
Da fällt mir gerade ein, der Macher von Street Fighter, ne? Wie heißt er denn nochmal? Ono? Heißt er Ono?
Bin ich raus.
Der ist immer auf der Gamescom als Chun-Li verkleidet.
Geil.
Das finde ich immer richtig geil. So kleiner, eher rundlicher Japaner.
Ja. Also ich finde es sehr spannend, Uke. Ich hätte Bock da, dass wir da mal ein bisschen vor Ort eintauchen in diese Cosplay-Geschichte.
Ich war einmal auf so einer Convention in Bonn. War das Dokumi, kann das sein? Oder wie hieß die? Dokumi?
Nee, Animagic muss das gewesen sein.
Animagic? Mhm. Ja, genau. Gut, genau, richtig. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich war einmal da, das war irgendwie 2010. Mhm. Und ich bin da nur so rumgegeistert, weil mich das da alles ein bisschen verwirrt hat. Weil du da als Außenstehender erstmal diese ganzen Codes überhaupt nicht begreifst. Ja. Ne? Also diese Bühnenshows, die Diskussionen, die dann da laufen, die Performances, die da gezeigt werden, musst du erstmal so.
Auch die Witze auf der Bühne, da denkt man sich, warum
machen alle? Was ist jetzt, was wollt da?
Er hat den Song gefloppt. Ne?
Genau, und dann auch
weiß, wie man die Muscheln benutzt.
Ja, kommt unbedingt dieses Jahr zur Comic-Con Dortmund und immer, wenn ihr Herbert hört, dann rastet die Bühne. Aber ich nehme euch nichts weg, kommt einfach hin.
Wer ist Herbert?
Ja, das seht ihr dann.
Okay. Verlockend. Ja, nee, so können wir uns was ausdenken, ist überhaupt kein Problem.
Also ich habe noch eine Frage, fällt mir gerade ein, die hätte ich fast vergessen.
Okay.
Und zwar, was ich auch beobachtet habe, gerade was so Conventions betrifft, und so, auch bei kleinen Conventions habe ich das öfter mal gelesen, die schreiben immer, Leute, lasst eure Waffen zu Hause, wir können hier keinen Waffencheck machen.
Genau.
Die Waffen sind ja für manche Kostüme essentiell. Also
und du brauchst keinen Cloud spielen, wenn du das Schwert nicht hast.
Ist so.
Zum Beispiel, aber da wird ja noch mal gesagt, so Waffen, die so übertrieben aussehen, da muss man sich auch keine Sorgen machen, es geht eher um die, die realistischer aussehen sozusagen.
Das es gibt tatsächlich ein gutes Beispiel hier auch Dortmund Comic Con 2017 war das, da haben sich zwei richtig doll verletzt, weil sie mit ihren Laserschwertern aufeinander eingeprügelt haben. Ja, wow. Genau. Also nein, es gibt wirklich immer so ein paar ja, gut, in der
aber
Szene,
das hätte man kommen sehen können.
Ja, aber es gibt immer so Showkämpfe, ne? Und wenn dann so zwei sich aus dem, also wir haben das total oft, da kann ich mich jetzt auch nicht, dass ich Leute irgendwie anspringe oder umschmeiße oder mit einer Axt haue, doch ab und zu, kommt auf die Leute an. Nein, aber ne, dann sehen sich zwei, die sind aus dem gleichen Anime und dann rennen die aufeinander zu und dann ist so ein Spaßkebbeln. Aber man hat dann halt auch echt die Leute, die es übertreiben und die ziehen dann ihr Gummischwert im besten Fall, aber im schlechtesten Fall ist es dann ein 3D-gedrucktes Massivschwert und dann hauen die aufeinander ein und dann geht schon mal was schief.
Naja gut, aber da würde ich ja fast sagen, das liegt jetzt nicht an den Waffen, sondern nee, das liegt an der Menschen. Dummheit. Ja, eben so,
ja, und das ist dann natürlich für alle schade. Also es ist mittlerweile so, wenn wenn du beim Wettbewerb mitmachst, dann kannst du dein Schwert dort abgeben, zumindest für die Bühnenshow. Für die Bühne. Ah, okay. Oder wenn ich jetzt einen Stand habe, ich darf meine Sachen alle mit reinnehmen. Ich bin dann aber auch Angestellter in dem Sinne. Ja. Oder wenn ich tatsächlich auch mal wohin gehe, wo ich einfach nur so Bock drauf habe hinzugehen, dann ist meistens mein Sponsor da und dann gehe ich zu meinem Sponsor und der nimmt das mit rein und dann kriege ich das Ding ein Band und dann habe ich halt so die, da bin ich ein bisschen arschig.
Sehr gut.
Da habe ich
meinen Sonderwunsch durchbekommen.
Wie so ein Waffenschein muss eben erstmal beweisen, dass du verantwortungsbewusst mit deinem Laserschwert umgehen kannst.
Ja. Ich darf halt keine Leute hauen, das geht ja dann auf meinen Ruf. Ne?
So. Muss ja erstmal in so eine 10-minütige Schulung jeder, der eine Waffe
genau, erstmal bis 10 zählen und dann...
Nicht ins Gesicht.
Wirst du so getrainiert, du spielst so ein Jedi, dann lassen sie erstmal ein paar Jedis auf dich zurennen, versuchen dich zu provozieren.
Dieser Sith da vorne, der ist nicht echt.
Der Sith ist richtig böse, was möchtest du jetzt tun? Nee, nichts, er ist ja nicht echt. Wenn er das selber rausfindet, dann darf er rein. Ansonsten. Oh je.
Wäre eigentlich echt gut, ne? So eine Checkliste.
Na, das stimmt. Liebe Mina, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast, uns das zu erklären. Ein faszinierender Einblick in eine faszinierende Welt. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen soll. Aber ich
na gut, du bist ja begeisterter Karnevalist, deshalb bist du ja auch ein bisschen nah dran. Du verstehst das ja eigentlich.
Absolut, also das Verkleiden an sich ist mir in Fleisch und Blut sozusagen.
Ja, ja.
Aber all diese Regeln und Riten und so, die es dann da beim Cosplay offensichtlich gibt, die sind mir noch fremd. Aber das finde ich ganz aufregend, ganz spannend.
Ja.
Tolle Welt.
Ja. Sehr interessant.
Danke, dass du uns die gezeigt
hast. Vielen Dank.
Gerne.
Ich bestelle demnächst Flügel bei dir. Die suche, glaube ich, so ganz kleine rote Flügel.
Ansonsten so ein paar Elfenflügel würden ja auch wunderbar stehen.
Ja, das glaube ich auch. Ich bin so ein Elfentyp. Der Uke kriegt so Drachenflügel.
Ja.
Ich bin so ein Elfentyp.
Oh, dann machen wir aus dir ein Engelchen.
Ja, sehr gerne.
Ne?
Ja, sehe ich. So ein Rubensengel. Ein
Engel mit einem B davor. Nee,
so ein kleiner Nackter, den fände ich ganz geil. Mit diesem kleinen Flügelchen, der da so rumfliegt. Das finde ich richtig gut.
Mina, vielen Dank.
Ja, gerne.
Uke, dir auch vielen Dank, dass
dir
der
auch,
Kaffee
Nils.
Dich durch diese,
vielen
durch
Dank,
diese
Nils.
Episode getragen
ja,
hat.
Ja, das war sehr gut.
Und liebe Kisse 21 Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Kisse 21.
Mit Uke
und Nils.
Und seinem Uke.
Und dessen Nils.